Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir drei aus dem Büchereck. Nicht die drei von der Tankstelle, sondern die drei vom Büchereck Niendorf, ne?
Genau.
Janina.
Hallo.
Und Nico.
Hallo.
Und ich, Carola. Und der heutige Podcast oder der diesen Monat Podcast, der für den Juni, da haben wir ein bisschen gegrübelt, welches Thema wir nehmen, ob wir überhaupt ein Thema nehmen. Und dann mussten wir beim letzten Mal so lachen und haben gesagt, eigentlich können wir doch nur in schwer. Wir haben immer Bücher, die haben so Themen, die einen dann hinterher noch sehr beschäftigen oder überhaupt beschäftigen und die nicht so unbedingt das Sommer-Sonne-Wohlfühlbuch sind.
Genau, nicht so die Sommer-Feelings, die Sommer-Vibes, wie man heutzutage sagt. Wir können irgendwie nur die Sachen, die einen so lange beschäftigen und vielleicht auch traurig machen und so. Aber egal, haben wir uns gedacht.
Genau.
Es gibt ja bestimmt Leute da draußen, die genauso gerne schwere Bücher lesen wie wir oder Bücher, in denen viel eben passiert und es nicht nur so hinplätschert, so, was auch natürlich schön ist manchmal, aber wir haben uns gedacht, wir hauen mal was raus und wir haben für euch, ich glaube, alles Neuerscheinungen dabei tatsächlich, die alle so ein bisschen
Thema mitbringen, würde ich sagen.
Das ist eine gute Formulierung, glaube ich.
Ja. Also, die euch nicht traurig machen, aber die euch bestimmt auch nicht so gleich loslassen werden.
Ja.
Und Nico hat das Buch dabei, von dem man annehmen könnte, dass es ein fluffiger, leichter Sommerroman ist. Es geht nämlich um einen Stich der Biene. Nico, fängst du an?
Ja, ich kann anfangen. Genau, der Titel klingt schon mal sehr schön, aber ich fange mal gleich ganz vorne am Buch, im Buch an. Und dann merkt man gleich, dass es nicht so einfach ist. Im Nachbarort hatte ein Mann seine Familie umgebracht. Er hatte die Türen zugenagelt, damit sie nicht fliehen konnten. Die Leute nebenan hörten sie durch die Zimmer rennen und um Gnade schreien. Als er fertig war, richtete er die Waffe gegen sich selbst.
Klingt voll nach einem Sommerroman.
Ja. Also hinten klang es alles ganz interessant und dann habe ich den Anfang gelesen und dachte, okay. Aber ich bin dann doch dran geblieben. Und er ist wirklich ein sehr interessanter Roman. Also er ist von Paul Murray geschrieben, ein Ire, und der Roman spielt auch in Irland.
Und das heißt?
Der Titel, genau, ganz wichtig, Der Stich der Biene.
Ja.
Und es geht um die Familie Barnes. Die lebt in Irland in der Nähe von Dublin, in so einem kleinen Ort. Und und diese Familie, die umgebracht wurde, die ist im Nachbarort umgebracht worden, also nicht bei denen. Und diese Familie, die besteht aus dem Vater Dickie, der Mutter Imelda, der 18-jährigen Tochter Cass und dem 12-jährigen Jungen PJ. Und wir lernen die in dem Buch auch so nach und nach kennen. Also es fängt mit Cass an. Also es spielt 2008 in Irland, das ist auch ganz wichtig. Denn zu dem Zeitpunkt gab es eben diese Weltwirtschaftskrise. Und der Vater ist der Besitzer eines Autohauses und deshalb ist die Familie auch relativ vermögend. Aber durch diese Wirtschaftskrise geht es der Familie eben immer schlechter. Und das hat eben ganz unterschiedliche Einwirkungen auf jedes Familienmitglied. Und das merkt man dann auch immer, wie die halt so nach und nach dann ihre eigenen Probleme, die sie damit haben, schildern und auch wie sie damit umgehen überhaupt. Also beispielsweise die Tochter, die ist ja 18 und steht kurz vor dem Abschluss. Aber anstatt jetzt sich auf den Abschluss vorzubereiten, geht sie jeden Abend trinken und sie schämt sich auch so in gewisser Weise für den Vater und weil in diesem Ort kennt jeder jeden.
Ja.
Und dann wissen sie eben auch, okay, dem Vater geht es nicht so gut und das ist ja die Tochter von dem. Und hat sie immer das Gefühl, wenn sie da durch die Stadt geht, dann wissen das einmal alle. Und dadurch entsteht auch so eine gewisse Wut auf den Vater. Also dass er ist daran schuld. Also es gibt ja diese Wirtschaftskrise, aber vielleicht ist er doch irgendwie, hat er doch irgendwas falsch gemacht. Oder dann findet sie auch ein Geheimnis heraus über ihre Familie. Und zwar gibt es nämlich keine Fotos von der Hochzeit ihrer Eltern. Und das ist ja eher ungewöhnlich. Und sie findet dann heraus, dass vor der Hochzeit, als die Mutter, ihre Mutter eben auf dem Weg war, war sie jetzt schon mit dem Schleier und alles Kleid angezogen, Und dann wurde sie von einer Biene gestochen, und zwar am Auge.
Der Stich der Biene.
Genau, der Stich der Biene, so der Titel. Und deswegen gibt es eben keine Fotos, aber genau, in diesem Buch haben eben Geheimnisse Geheimnisse. Also so einfach ist das dann immer doch nicht, wie man am Anfang denkt. Und genau, als nach der Cass lernen wir eben den PJ kennen, den 12-jährigen Sohn. Und der ist halt auch von der Furcht geplagt, dass seine Eltern sich scheiden lassen. Und er hat auch irgendwie ganz Angst, große Angst davor und versucht das auch irgendwie so ein bisschen, ja, er weiß auch nicht genau, wie er damit umgehen kann, soll. Und beispielsweise versucht er da auch nicht aufzufallen. Also er hat beispielsweise, er mag das ja auch, dass sie eben nicht mehr so viel Geld haben. Und er hat neue Schuhe, die hat er noch gar nicht so lange, aber die sind eben mittlerweile zu klein. Und dann hat er schon richtig blutige Füße, aber er will eben den Eltern nichts sagen, weil... kein Kummer machen, und dann braucht er wieder neue Schuhe, das kostet ja auch Geld. Und er wird dann auch von jemanden, von einem etwas größeren Jungen in der Stadt verprügelt und auch erpresst, weil angeblich sein Vater ihm Geld schuldet. Und dann versucht er irgendwie dieses Geld auch aufzutreiben, und er spielt eben mit diesem Gedanken auch von zu Hause wegzulaufen. Und das wissen auch der Rest der Familie gar nicht. Also wie gesagt, jeder geht mit seiner eigenen Art damit um. Und danach lernen wir eben die Mutter kennen, Imelda. Und die verkauft mittlerweile ihre Habseligkeiten auf eBay, also um so ein bisschen Geld heranzubringen.
Ja.
Aber sie ist halt auch nicht so glücklich mit dem Vater, weil sie ihm auch so Sachen vorwirft. Und sie spielt auch so mit dem Gedanken, eine Affäre mit jemand anderem in dem Ort einzugehen. Und ja, sie überlegt eben auch, dass die Lösung der Probleme vielleicht der Schwiegervater sein könnte. Denn dem gehörte ursprünglich dieses Autohaus, und der lebt mittlerweile, ich glaube, in Südamerika. Und ist halt sehr reich, und vielleicht, wenn der wiederkommt, dass er da irgendwie da nochmal ein bisschen Geld reinpumpt oder das irgendwie dann, dass die ihre Probleme eben lösen kann. Aber ob das so klappt, verrate ich natürlich nicht.
Das ist ja ein Buch voller Geheimnisse.
Genau, was? Sehr viele Geheimnisse. Und auch bei Imelda, das andere war ja auch immer eher im 2008, und bei Imelda geht es eben auch schon wieder zurück in ihre Kindheit dann. Und dann lernen wir eben auch, überhaupt finden wir eben heraus, wie sich die Eltern überhaupt kennengelernt haben und was da alles noch an Geheimnissen war. Ist ja,
die Geheimnisse der Geheimnisse.
Genau, hätte man wirklich nicht gedacht, was da alles noch dahinter steckt. Und danach kommt eben der Dicky, der Vater, und genau, der geht damit ganz anders um. Also beispielsweise baut er hinter dem Haus, ist so ein, so ein kleiner Wald. Da baut er beispielsweise einen Brunnen und auch einen Bunker, und er bereitet sich im Grunde auf den Weltuntergang vor. Er
hat da so ganz krass.
So extreme Szenarien, irgendwie das kommt Flut oder Dürre oder Stromausfall in ganz Irland, und darauf will er überall vorbereitet sein, anstatt jetzt sich um das Autohaus zu kümmern. Und da geht es dann eben auch in seine Jugend zurück. Und da lernen wir eben auch ganz viele Geheimnisse eben kennen, was da eben noch hintersteckt. Und nicht nur die Krise mit der Weltwirtschaft, sondern noch eben andere Geheimnisse in seinem Leben, wovon eben auch der Rest der Familie eben nichts weiß.
Und löst sich dann am Ende alles auf? Findet alles zusammen?
Puh, wie soll ich das
sagen?
Verwebt sich die ganze Geschichte, wenn das so aus verschiedenen Perspektiven erzählt ist?
Kommt alles zusammen, aber am Ende fragt man sich so ein bisschen, was denn jetzt genau passiert ist. Also
oh, das klingt gut.
Also ich bin dann auch, danach im Internet habe ich dann geguckt, und da waren sich alle auch nicht so ganz einig, was denn jetzt eigentlich
passiert ist.
Genau, und das macht auch nochmal diese Spannung aus, weil das Buch hat, ich glaube, 700 Seiten.
Das ist ein richtiger Brummer.
700 Seiten, aber es ist halt, hört nicht auf, spannend zu sein. Also wirklich auch, selbst nach dem Buch, nachdem er es schon zugemacht hat, ist immer noch so, wie war das jetzt genau? Es kommt auch, glaube ich, bei dem Ende so ein bisschen darauf an, ja, wie die eigene Einschätzung ist, oder wie die eigene Position. Ist man eher pessimistisch so, oder optimistisch? Also dieses, ich glaube, das hat auch so ein bisschen Einfluss darauf, was man jetzt glaubt, was dann am Ende passiert ist. Also,
lässt es sich dann gut lesen?
Auf jeden Fall.
Also trotz, dass ja verschiedene Perspektiven erzählt werden.
Genau, das ist auch ganz interessant. Ich habe auch so ein Interview mit ihm gesehen, wo er auch erzählt hat, dass es gar nicht mal so einfach war, weil das wird ja eben auch aus der Sicht dieser Person geschrieben. Und die sind halt auch vom Charakter ganz unterschiedlich. Also er hat dann auch gemerkt, so bei manchen konnte er eben so ein bisschen humorvoll sein, aber bei anderen Personen, beispielsweise bei der Mutter, hätte das nicht gepasst. Also die war eben mehr ernst, und die war auch sehr, er hat sehr viel nachgedacht und hat halt eben ganz viel immer irgendwie auch durcheinander teilweise gehabt, und bei ihr war halt ja so ein bisschen mehr, was er da schreiben musste. Und das hat er dann auch durch diese Art. Ihr Teil ist ihm ganz anders als die anderen.
Ja, also hat er wirklich jedem seine eigene Stimme gegeben in der Geschichte.
Genau, das war wirklich sehr interessant.
Das finde ich auch immer sehr spannend, wenn es so um Familiengeschichten geht, wo alle betroffen sind im Prinzip.
Genau, alle sind betroffen, auch im Grunde von dem gleichen Hauptproblem, aber sie alle haben doch eben einzelne Probleme und dann sind so ein bisschen zwar zusammen, aber dann doch sehr weit voneinander entfernt. Also dieses, sehr interessantes Buch, wirklich.
Der Stich der Biene.
Genau, Stich der Biene.
Der Stich der Biene.
Und wir verraten nicht, was damit aussieht.
Genau, was damit aussieht. Ich verrate noch, dass es vom Antje Kunstmann Verlag ist und von Wolfgang Müller übersetzt.
Ja, okay, das ist akzeptiert. Das ist kein Spoiler.
Genau. Ist auf jeden Fall ein richtiger Schmöker, ne? Also liest sich auch nicht schwer oder so. Nee,
genau,
ne?
Liest sich wirklich gut weg. Also wirklich, merkt man gar nicht, dass es so viele Seiten sind. Also,
das ist ja immer gut. Carola winkt ganz hektisch. Ich glaube, Carola möchte gerne weitermachen.
Genau, weil ich eigentlich auch einen richtigen Schmöker habe, der nicht ganz so dick ist wie Nikos. Meiner hat nur 366 Seiten.
Ah, das ist ja nix.
Das ist gar nix. Aber es ist auch eine Familiengeschichte. Und es beginnt, also schon der erste Satz hat mich gepackt. Es ist die schöne Zeit, die Zeit der ausgebreiteten Flügel, der Freudensprünge und offenen Türen, das Leben, ein haltloser Fluss von hier nach dort. Fand ich schon richtig schön. Obwohl es dann ja nicht unbedingt so ganz furchtbar schön weitergeht. Es ist von Elizabeth Graver, es heißt Kantika und übersetzt von Juliane Zaubitzer und im Mare Verlag erschienen. Und es ist die Familiengeschichte sephardischer Juden, das sind die westlichen Juden. Ich musste das tatsächlich googeln, weil ich darüber nicht so furchtbar viel weiß. Die Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien unter anderem vertrieben wurden und dann unter anderem auch nach Konstantinopel ausgewandert sind. Und da setzt die Geschichte eben auch an. 1902 ist die Hauptfigur Rebecca in Konstantinopel geboren und die Hauptfigur ist Elizabeth Gravers Großmutter. Und das fasziniert mich ja dann sowieso immer, wenn es dann so auch wirklich historisch fundiert, sage ich mal, aber in einen Roman verpackt, das nicht so ein trockenes Sachbuch ist. Und wie gesagt, die Geschichte beginnt also mit Rebecca und sie ist auch die Hauptfigur und sie hat mir absolut gut gefallen. Eine ganz taffe, starke Frau, die einfach auch ihren Weg gehen muss. Rebecca wächst in Konstantinopel auf. Ihr Vater ist Besitzer einer Textilfabrik und es könnte ihnen eigentlich gut gehen, denn eigentlich gehören sie zu den wohlhabenderen jüdischen Familien in der Stadt. Rebecca und ihre Schwester besuchen eine private katholische Schule. Sie hat noch zwei Brüder, wenn ich jetzt nichts verwechsle. Und ja, sie führen eigentlich ein ganz gutes Leben. Aber je größer die Familie wird, desto mehr fühlt der Vater sich in irgendeiner Form von seiner Verantwortung für diese Familie auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, könnte man vielleicht sagen oder würde man heute sagen. Und er vernachlässigt dann seine Firma sehr. Er widmet sich mehr dem Alkohol und dem Glücksspiel und den Affären, die er dann so hat im Laufe der Zeit. Aber seine Frau, also Rebeccas Mutter, die hält zu ihm, die hält die ganze Familie zusammen. Dann verändert sich die politische Situation in den 1920er Jahren, auch in der Türkei. Die nationalsozialistischen Jungtürken haben immer mehr Macht und der Vater wird enteignet. Er verliert seine Fabrik. Das ist für ihn wie so ein Versagen eigentlich seiner Familie gegenüber. Und die wohlbehütete Kindheit von Rebecca endet je. Sie muss auf eine andere Schule gehen. Sie können sich die private Schule nicht mehr leisten. Und nebenbei geht Rebecca bei einer Schneiderin arbeiten. Und da entdeckt man halt auch, dass sie ein unglaubliches Talent hat. Es kommt noch schlimmer, oder die Familie hofft eigentlich, dass es noch besser wird. Die Spanier erlauben ihnen die Rückkehr nach Spanien. Und die Familie geht nach Barcelona, aber was der Vater macht, ist eigentlich, er sagt ihnen nicht, dass er eine ganz niedere Arbeit angenommen hat, weil er sonst überhaupt gar keine Chance gehabt bekommen hätte, seine Familie praktisch, hofft er, in Sicherheit zu bringen. Denn sie wollen unter allen Umständen verhindern, dass die Jungs, also Rebeccas Brüder, zur Armee müssen in der Türkei. Und so hat der Vater also die beste Möglichkeit angenommen und hat eine Stelle als Hausmeister in einer Synagoge angenommen. Mhm. Und er verheimlicht das erst ganz lange der Familie, aber es kommt natürlich raus, als sie in Barcelona landen.
Rauskommt.
Klar, keine Geheimnisse, nichts bleibt geheim. Und sie kommen dann nach Barcelona. Für Rebecca ist natürlich dieser Wechsel auch ganz schlimm. Aber das ist so eine coole Socke. Man kann es gar nicht anders sagen. Sie fügt sich in jedes Schicksal, das was ihr beschert wird sozusagen. In Barcelona geht sie wirklich Klinkenputzen von einer Schneiderei in die andere und versucht einen Job zu bekommen. Sie bekommt dann auch einen Job, arbeitet total emsig und gründet dann auch ganz schnell ihren eigenen Modeladen. Die Situation verändert sich dann nochmal drastisch, das wissen wir alle, als die Nazis an die Macht kommen und es überhaupt in keinem Land in Europa mehr sicher ist. Und Rebeccas Schwester hat es schon geschafft, aus Spanien rauszukommen, hat geheiratet, ist über Kuba nach New York gekommen. Und das ist schon eine, also ganz toll beschrieben, muss man sagen. Elizabeth Graeber hat diesen Figuren wirklich Leben eingehaucht, so kann man es wirklich sagen. Und Rebecca heiratet dann Hals über Kopf eigentlich einen jungen Mann, einen Juden, die ja nicht so groß gesät sind, die Junggesellen sozusagen, auch zum einen, weil ihr Vater zu ihr gesagt hat, sie wird sonst eine alte Jungfer bleiben und sie Panik bekommen hat. Und zum anderen, weil ihre Schwester es halt schon geschafft hat, eine Familie zu gründen und in Sicherheit zu sein. Und sie heiratet diesen jungen Mann, der aber sehr traumatisiert ist. Sie schafft es irgendwie, alles zum Guten zu bringen in dieser Ehe. Sie kämpft wirklich darum. Sie bekommt mit diesem Mann zwei Kinder, um die sie sich sehr liebevoll kümmert. Sie geht weiter arbeiten. Sie verdient Geld für die Familie. Sie unterstützt ihre Eltern. Aber die Ehe steht halt unter keinem guten Stern. Ich werde nicht alles verraten, glaubt ja. Und dann ist es eigentlich ihre Schwester, nachdem also Rebecca ihren ersten Mann verliert, ganz tragisch, die sagt, so kann es nicht weitergehen und du musst mit deinen Kindern aus Barcelona ausreisen, du musst, komm zu uns nach Amerika, und sie arrangiert eine Ehe und auch das wird ein richtiger Kampf. Mir hat diese Geschichte wirklich unglaublich gut gefallen. Zum einen, weil Elizabeth Graeber diesen Menschen jedem eine eigene Geschichte gibt, weil es wieder eine jüdische Geschichte ist. Sie ist auch für dieses Buch ausgezeichnet worden mit dem Jewish Book Award, weil sie wirklich sephardischen Juden eine Geschichte widmet. Man kennt ja viele jüdische Geschichten so aus den östlichen Ländern, also ja. So Russland und diese ganze Ecke da hinten. Da habe ich auch schon einiges gelesen, was mich immer sehr begeistert hat und fasziniert hat und was ich total spannend fand. Und das war mal eine ganz andere Geschichte, auch weil Elizabeth Graeber es schafft, diese junge Frau in den Mittelpunkt zu stellen, diese Familie dazu nimmt und am Rand es nicht schwer macht, die ganzen politischen und gesellschaftlichen Ereignisse mit einzuflechten, sodass das kein schweres Buch ist. Es sieht auch fantastisch aus, das könnt ihr jetzt nicht sehen.
Das ist voll schön, da hat sie absolut recht.
Das macht der Mare Verlag immer. Ich liebe diese Bücher, muss ich sagen. Hier drauf ist ein Mosaik zu sehen, so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen orientalisch. Das kann man sich gut vorstellen, so aus Konstantinopel. Mhm. Und genau so setzt sie die Geschichte zusammen, wie ein Mosaik. Alle Puzzleteilchen, ob das die Menschen sind, von denen sie erzählt, oder ob das die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse aus dieser Zeit sind. Sie lässt alles in eine große Geschichte einfließen und verwebt das alles miteinander. Und das macht sie, also finde ich, super. Es hat mir unglaublich gut gefallen, das empfehle ich euch. Es sieht von außen richtig schön aus, wie so ein Mosaik auf so einem Fußboden in so einem tollen Restaurant oder in einem Haus, wie auch immer. Oder auch auf Tischen sieht man das ja ganz oft. Und ja, die Geschichte entfaltet sich dann von 1900 in den 20er Jahren und geht bis 1950, als Rebecca dann in Amerika nochmal eine Familie hat und auch für die unglaublich viel bewegt. Und das hat mir viel Spaß gemacht, das zu lesen.
Ja, es klingt auch wie so eine richtige kleine Lebensodyssee.
Ja, also schon. Elizabeth Graver hat ihrer Mutter, das habe ich irgendwo gelesen, eine wirklich sehr liebevolle Hommage an ihre Großmutter geschrieben mit diesem Buch. Und Cantica, das kann ich euch vielleicht noch verraten, das sind die alten Lieder. Und Rebecca hat wohl muss eine fantastische Stimme gehabt haben, denn ihre Mutter hat schon immer gesungen für die Familie abends, wenn es darum ging, dass die Kinder ins Bett gingen. Und Rebecca macht das auch und singt, wenn sie die Kinder beruhigen möchte oder wenn ihre Sehnsucht sie so dolle plagt. Und also einfach eine ganz faszinierende Lebensgeschichte, die kein trockenes biografisches Werk ist, sondern also wirklich wunderbar erzählt ist. Aber Janina hat auch eine Geschichte, die wunderbar erzählt ist, aber richtig kracht.
Naja, also ich dachte, ich überlege gerade, mit welchem Buch ich anfange, aber ich glaube, es passt eigentlich gerade ganz gut, dass ich als erstes das unsichtbare Band mache. Weil das ist auch eine Lebensgeschichte, die erzählt wird. Also das unsichtbare Band ist von Hanin al-Sayegh. Es ist erschienen bei DTV und übersetzt von Hamed Abdel Samad. Und es erzählt so ein bisschen Hanin al-Sayeghs eigene Lebensgeschichte anhand einer Protagonistin, die sie Amal genannt hat. Und Amal wächst auf in den Bergen des Libanon, in einem winzig kleinen Dorf. Und zwar wird sie groß in der Religionsgemeinschaft der Drusen. Und ich persönlich wusste vorher noch gar nichts über diese Religionsgemeinschaft.
Ich auch nicht.
Wir erfahren im Laufe dieses Buches wirklich ganz viel über die. Ist super interessant. Also die sind entstanden als eine Abspaltung der ismailitischen Schia. Und man hat sie, glaube ich, lange Zeit zum Islam oder als Abspaltung des Islam betrachtet, aber die Glaubensgrundsätze entscheiden sich doch so sehr, dass es inzwischen als eigenständige Religion eigentlich angesehen wird. Also die glauben zwar an einen Gott, aber sie glauben zum Beispiel an die Wiedergeburt. Und was bei den Drusen wirklich im Vordergrund steht, ist der Intellekt und der Geist und die Beziehung zu Gott. Und was besonders spannend ist an dieser Religion, ist, finde ich, dass nur wenige, die Teil dieser Religion sind, überhaupt wissen, an was genau sie glauben. Weil diese heiligen Schriften, die es zwar gibt, sind nur ganz wenigen Auserwählten vorbehalten. Also entweder wird man da hineingeboren in so eine Familie oder man entscheidet sich, ich glaube, mit dem 40. Lebensjahr dafür, quasi dem Weltlichen weitestgehend zu entsagen und sich ganz auf den Glauben zu fokussieren. Und dann bekommt man überhaupt auch erst Zugang zu diesen Schriften. Also total spannend, wie ich finde. Und es geht jetzt aber wirklich um das Schicksal dieser jungen Frau. Denn Amal geht zu Beginn des Buches noch zur Schule. Sie ist quasi kurz davor, fertig zu werden. Und sie hat einen ganz großen Traum, und das ist, studieren zu gehen. Also sie möchte unbedingt an der American University of Beirut studieren. Das ist ihr großer, großer Traum. Ist aber ein bisschen schwierig, weil die Mädchen zwar schon zur Schule gehen, aber es gibt schon noch so dieses Ideal, heiraten, Kinder kriegen, den Haushalt pflegen. Und dass das Ganze in Beirut ist, ist natürlich, also ist auch eine riesige Stadt. Da sind natürlich viele fremde Männer auch. Also es würde sich für sie auch nicht schicken, überhaupt alleine in diese Stadt zu fahren und alleine an dieser Universität zu studieren. Und ja, Amal will aber um ihre Bildung kämpfen. Und sie fängt schon ganz früh damit an. Sie wie soll ich das sagen? Sie zieht es einfach durch, kann man eigentlich ja, sagen.
Genau.
Also sie zieht es wirklich mit um jeden Preis irgendwie durch. Also ihr Vater und ihre Mutter möchten sie gern verheiraten. Und sie ist immer so ein bisschen hin und her gerissen, auf der einen Seite zwischen ihrer Familie und ihrem Glauben und aber eben diesem Wunsch, mehr aus sich noch zu machen. Und sie heiratet dann auch den Mann, den ihre Familie für sie ausgesucht hat. Und sie gibt ihm aber zum Beispiel gleich zu Anfang dieser Ehe, macht sie ihm klar, ja, ich heirate dich und wir bekommen auch Kinder, aber nur, wenn ich zur Universität gehen darf.
Handelt ihm richtig.
Sie handelt, also das ist auch das, ein ganz großes Thema in diesem Buch. Sie handelt wirklich, sie handelt mit sich und mit ihren Träumen, sie handelt mit ihrem Körper, ja. Weil sie eigentlich zum Beispiel zu Anfang der Beziehung noch gar keine Kinder bekommen will und ihr Mann sie aber sehr drängt in diese Richtung und sie zieht es aber einfach durch. Anders kann man das nicht sagen. Also es ist eine wahnsinnig bewegende Geschichte, man fiebert total mit ihr mit und ich fand es einfach nur wahnsinnig faszinierend, diese Geschichte zu hören und ich finde, sie hat auch einen ganz eigenen Ton und eine ganz eigene Sprache.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Genau, Carola hat es nämlich auch, ich weiß gar nicht, ob du es ganz gelesen hast oder ob du reingelesen hast.
Nee, ich habe es ganz gelesen.
Ja, und ich habe mich am Anfang manchmal ein bisschen schwer damit getan, weil es sehr beschreibend ist, würde ich sagen, sie erklärt sehr viel, aber das entwickelt so eine ganz eigene Tonalität in dieser Geschichte und ich finde, es ist einfach eine Geschichte von einer jungen Frau, die muss gehört werden. Also wir müssen ihr zuhören. Und das ist ihr Debütroman und ich fand den wirklich einfach nur großartig und total bewegend. Und es ist ja so eine Geschichte, die ja ganz viele Frauen verbindet. Deshalb hat sie den Roman auch das unsichtbare Band genannt. Oder das eben das Band ist, was ganz viele Frauen verbindet.
Kommt ja auch so ein bisschen raus, die Verbindung zu ihrer Schwester, die so sehr in Amerika lebt und sehr frei lebt.
Genau.
Und die Mutter und die Verbindung zu den Generationen auch.
Ja, zu den Frauen aus ihrer Familie und auch die Frauen um sie herum, die alle irgendwie ihre eigene Lebensgeschichte haben. Ja, also ich fand's toll einfach nur. Ja.
Ich auch.
Ja, Carola auch. Also gleich doppelter Buchtipp. Genau. Das unsichtbare Band von Hanin Al-Sayeg fand ich echt, fand ich super. Übersetzt habe ich ganz am Anfang gesagt.
Ach so, entschuldige.
Aber ich sage es auch gerne nochmal. Also es ist übersetzt von Hamed Abdel Samad und erschienen bei DTV. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich glaube aber schon. Also jetzt ist es auf jeden Fall drin.
sorry.
Nein, alles gut. So, Nico, du kommst jetzt mit was ganz anderem.
Genau, was ganz anderem. Genau, eben hatte ich einen Roman, jetzt kommt ein Sachbuch.
Ui.
Und zwar von Salman Rushdie. Und zwar Knife von ihm, das ist die allerneueste. Und bevor ich das vergesse, der Übersetzer ist Bernhard Robben und es ist beim Penguin Verlag erschienen. Und zum Hintergrund ist einmal zu sagen, dass 1989 hat Salman Rushdie ja die satanischen Verse geschrieben und danach hat der Ayatollah Khomeini eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen und dann eben Menschen auf der ganzen Welt dazu aufgefordert, ihn zu töten. Und genau, das ist ja schon lange Zeit her gewesen. Aber am 22. August 2022 war es dann leider soweit. Da war Salman Rushdie auf einer Veranstaltung in Chautauqua, das ist in der Nähe von New York. Und als er auf der Bühne saß, stand dann auf einmal ein junger Mann auf und rannte auf die Bühne zu mit einem Messer in der Hand. Und Salman Rushdie beschreibt in diesem Buch eben auch diese Situation und was er dabei beispielsweise gedacht hat. Und in dem Moment waren seine Gedanken eben, da bist du ja, du bist es also. Aber was er eben schon seit über 30 Jahren eben schon befürchtet hat, ist dann in diesem Moment dann passiert. Und der junge Mann ist dann auf die Bühne gekommen und hat ihn dann 27 Sekunden mit einem Messer angegriffen. Und das ist schon mal sehr extrem. Und er geht in diesem Buch eben damit um, also erstmal hat er beschreibt er eben, wie das auch ein bisschen davor, irgendwie die Zeit, ein paar Tage oder so davor. Und dann auch diese Situation, ist auch ganz interessant, wie er das anders empfunden hat als die Menschen darum, also wo dann manche eben irgendwas erzählt haben, was er so gar nicht mehr in Erinnerung hatte. Und auch diese Gedanken, die er eben in diesem Moment hatte, wo er dann wirklich dachte, okay, jetzt sterbe ich, jetzt ist wirklich vorbei. Und dieses Buch ist auch ganz besonderen Menschen gewidmet, und zwar im Mund. Ja, dieses Buch ist jenen Männern und Frauen gewidmet, die mein Leben gerettet haben. Denn als er auf dieser Bühne war und eben angegriffen wurde, kurz danach sind dann eben auch Leute aus dem Publikum und der Moderator eben haben ihm dann geholfen, haben diesen Mann dann eben von ihm weggerissen. Und dann auch eben, ich glaube, zwei Ärzte und ein Feuerwehrmann im Publikum. Und der Feuerwehrmann hat ihm dann auch irgendwie, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie seinen Daumen auf den Hals gedrückt, damit das Blut nicht so rauskommt.
Aussprudelt.
Bis dann der Hubschrauber gekommen ist und ihn dann da abgeholt hat. Und die Ärzte haben dann 8 Stunden, glaube ich, an ihm operiert. Und waren auch nicht sicher, ob sie ihn überhaupt lebend also rauskriegen. Hat er dann aber überlebt. Und dann schreibt er eben auch danach über die Zeit der Genesung. Also das war ja auch nicht so einfach von einem Tag auf den anderen, sondern das hat wirklich lange gedauert. Und er schreibt ihm auch teilweise dann über diesen Täter. Am Anfang überlegt er noch, möchte er ihn treffen oder nicht. Und dann überlegt er eben, was für ein Mensch das sein könnte. Also der ist halt 24 Jahre war zu dem Zeitpunkt gewesen und ist in New Jersey geboren. Also er war noch nicht mal am Leben, als diese Fatwa ausgebrochen wurde. Also, und der ist auch immer vorher noch polizeilich noch nie irgendwie aufgefallen. Und er vermutet halt, dass irgendwie in den 2 Jahren davor wurde er eben irgendwie im Internet radikalisiert. Also dass er sich dann da irgendwelche Videos auf YouTube und sonst wo angeguckt hat. Und Salman Rushdie nennt das dann Iman YouTube, also so ein bisschen an YouTube angelehnt. Und wer weiß, wo der noch da die Videos gesehen hat. Aber der fragt sich halt so ein bisschen, wie jemand eben dann zu so einer Tat überhaupt fähig ist. Und auch, weil er eben nicht nur, weil er eben beschließt, einen Menschen, den er überhaupt gar nicht kennt, umzubringen, aber auch eben sein eigenes Leben dann zu beenden. Also weil danach muss ja klar gewesen sein, okay, dann wird er verhaftet oder sonst was. Das ist er eben eingegangen. Und er hat beispielsweise auch seine Fitnessclub-Mitgliedschaft gekündigt, bevor er losgegangen ist. Also ganz absurd. Aber in diesem Buch geht es eben auch um schöne Sachen so ein bisschen. Das klingt jetzt merkwürdig, aber beispielsweise gibt es eben diese eine Seite, dieses Böse, diese Gewalt, aber auch eben diese gute Seite, auch die Kunst und auch eben die Menschen, die um ihn herum sind. Besonders seine Frau wird da immer sehr viel erwähnt. Und auch gibt es eine ganz schöne Szene, wo er beschreibt, wie er sie kennengelernt hat. Und das lese ich mal kurz vor. Seine Frau heißt mit ganzem Namen Rachel Eliza Griffith. So, jetzt lese ich die Stelle vor. Eliza war der erste Mensch, den ich auf der Party sah. Und danach habe ich niemanden mehr wahrgenommen. Was immer auch im grünen Zimmer und bei der Mahnwache angeblich nicht passiert war, war hinter unserem Rücken offenbar doch passiert. Mühelos begannen wir ein Gespräch, in dem wir nur ein klein wenig miteinander flirteten. Die Party fand im Innenbereich und auf der Terrasse statt, beides durch eine deckenhohe Glasschiebetür voneinander getrennt. Es war ein warmer, heller Abend, also schlug ich vor, nach draußen zu gehen, um auf die Lichter der Stadt hinabzuschauen. Sie lief vor mir, ich folgte ihr, doch war mir etwas Wichtiges entgangen, nämlich dass nur eine Hälfte der Schiebetür, durch die Eliza gerade trat, offen stand, die andere aber geschlossen war. Völlig gefangen von der Gegenwart dieser wunderbaren, schönen Frau, die ich gerade erst kennengelernt hatte, ging ich neben ihr her, ohne auf meine Umgebung zu achten. Lief in Annahme, die Tür sei offen, mit voller Wucht gegen die Glasscheibe und fiel zu Boden. Das war so dämlich, so uncool. Es gab eine Geschichte von P.G. Woodhouse mit dem Titel »The Heart of a Goof«, was man mit »Dämlicher geht's nicht« übersetzen könnte und einen prima Titel für diese Episode abgebe. Alles drehte sich. Werde bloß nicht ohnmächtig, herrschte ich mich wortlos an. Jetzt werde verdammt nochmal nicht ohnmächtig. Meine Brille war kaputt und ich hatte mich am Nasenrücken verletzt. Blut lief mir übers Gesicht. Eliza eilte an meine Seite und tupfte mir das Blut von der Nase. Leute beugten sich über mich und ich hörte Stimmen, laut riefen, ich sei gestürzt. Ein ziemliches Tohuwabohu. Aber ich bin nicht ohnmächtig geworden. Mit einem bisschen Hilfe kam ich wieder auf die Beine, fühlte mich nur ziemlich mitgenommen und sagte, dass ich ein Taxi nehmen und nach Hause fahren sollte. Eliza fuhr im Fahrstuhl mit mir nach unten. Da stand ein Taxi. Ich stieg ein. Eliza auch. Und seitdem sage ich oft, wenn wir diese Geschichte unseren Freunden erzählen, sind wir zusammen. Ich sage ebenso oft, sie hat mich einfach umgehauen. Also das ist eben diese Szenen mit seiner Frau und sind eben sehr, sehr schön. Also sie ist halt dieses Gegenstück zu diesem Schlimmen, was eben passiert ist. Sie ist auch in diesem Genesungsprozess halt die ganze Zeit eben anwesend. Und Genau, da kommt eben auch dieses Schöne in dieser Geschichte heraus und eben auch sein Humor manchmal. Also das denkt man bei so einem Titel und bei so einem Thema auch eben gar nicht. Aber beispielsweise jetzt habe ich das extra aufgeschrieben, er vergleicht sich jetzt mittlerweile manchmal mit Wolverine, diesem Superhelden, der eben diese Heilkräfte hat. Und das eben, genau, im Laufe der Geschichte, und kurz aus dem Konzept.
Das macht nichts.
Genau. Und genau, er hat halt danach, genau, anfangs wollte er noch diese Person eben wirklich treffen, aber hat sich dann nach und nach eben dagegen entschieden und man merkt auch so ein bisschen, dass ja, es ist eben diese schlimme Situation in seinem Leben passiert und anfangs weiß er nicht genau, wie er damit umgehen soll, aber nach und nach merkt er eben, okay, jetzt hat er eine zweite Chance und jetzt will er sich mehr aufs Leben konzentrieren, als jetzt wieder zurückzugehen, sondern er will halt jetzt weiter in die Zukunft blicken. Und er hat aber das Gefühl gehabt, er muss eben dieses Buch schreiben, denn er kann sich danach nicht hinsetzen und irgendwie jetzt einen Roman schreiben. Das Thema ist halt zu dringend halt, um das, dass er das eben bearbeiten muss. Und ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also wirklich sehr interessantes Buch.
Mhm. Also ich fand auch gerade so, ich habe, glaube ich, das erste oder die ersten zwei Kapitel, glaube ich, habe reingelesen. Mhm. Und ich fand auch gerade, dass sein Humor, der irgendwie die ganze Zeit durchscheint, fand ich total beeindruckend. Also
ja.
Echt, also spannend.
Ja, man kann auch verstehen, finde ich. Also man kann wirklich verstehen, warum er dieses Buch schreiben musste, damit es für ihn irgendwo weitergeht, als auch als Mensch in erster Linie und als Autor auch.
Ja. Ne? Ja, es gab halt diesen einen Menschen, der ihn halt angegriffen hat und jetzt ist er halt an der Reihe. So ungefähr
antwortet
mit dem Buch.
Ich glaube, er sagt doch irgendwann auch, dass er wieder an diesen Ort zurück muss.
Genau,
damit
ist
für dann, ihn ein Anfang
genau, irgendwann ist, am Ende geht er eben auch
er die Macht wieder
an diesen Ort darüber. Zurück und steht dann auf der Bühne, weil er hatte auch dieses Verlangen, da zu stehen. Also nicht, da ist er gefallen und jetzt steht er wieder und dann hat er eben dieses Gefühl, er hat das jetzt geschafft, dieses überwunden.
Ja.
Und dann ist noch die Geschichte, dass er dann irgendwie feststellt, er überlegt zu diesem Gefängnis, wo diese Person eben ist. Das fragt halt, wie weit das entfernt ist. Und das war irgendwie nur im Auto 5 Minuten oder so. Und dann beschließt er da halt spontan hinzufahren und dann steht er davor und dann merkt er eben auch so ein bisschen, wie langweilig dieses Gefängnis. Also es ist halt nichts Besonderes oder irgendwie einfach nur so ein ganz gewöhnliches Gefängnis
halt,
wo diese Person eben drin sitzt, aber er ist draußen und dann irgendwie fangen irgendwie seine Füße an zu tanzen oder so. Und er hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt, er hat es geschafft irgendwie.
Ja.
Seine Frau sagt dann, er soll damit aufhören, aber...
Halt das auch muss so auch eine sehr beeindruckende Frau sein.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall.
Schön.
Ja.
Beeindruckende Frau ist ein gutes Stichwort.
Ja. Ach, die Überleitung, Carola, nicht schlecht. Beeindruckende Frau, dann
hau doch mal raus. Ich habe auch von einer beeindruckenden Frau gelesen. Und zwar ist es eigentlich, die Autorin hat mich sehr beeindruckt. Das ist Marianne Mahn, heißt sie. Sie ist in Buea in Kamerun geboren und wuchs aber in einem kleinen Dorf im Hunsrück auf. Und als ich ihre Biografie gelesen habe, also es ist ja nur ein kleiner Abriss hinten im Buch, habe ich gedacht, wow. Sie ist also nicht nur, dass sie Referentin ist für Diversitätsentwicklung und Antidiskriminierung und seit 2021 Stadtverordnete in Frankfurt am Main. Nein, sie ist auch vom Focus Magazin zu einer der 100 Frauen des Jahres 2021 gewählt. Und zu diesem Buch habe ich eigentlich gegriffen, weil mir das Cover so gut gefallen hat. Das mache ich ja ganz oft. Ich bin ja so ein Coverkäufer.
Wir kennen es, ich auch.
Ja, aber bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da noch nie daneben gelegen. Also ganz merkwürdig. War immer super, es hat mich immer gepackt, es hat mich immer fasziniert. Und so ging es mir auch mit diesem Buch, Marianne Mahn, Issa heißt es. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen und ich muss euch bald den Anfang vorlesen. Es ist ironisch, dass ich ausgerechnet jetzt sterben könnte, wo ich doch gekommen bin, um meinen Tod zu verhindern. Zumindest, wenn man meiner Mutter Glauben schenkt. Sie hat mich dazu gedrängt, diese Reise anzutreten, nachdem ich geträumt hatte, dass ich bei der Geburt meines Kindes sterben würde, wenn ich nicht sofort in mein Geburtsland Kamerun zurückkehren würde, um dort die Rituale durchzuführen, die eine Frau vor der Geburt ihres ersten Kindes abschließen muss. Zudem hatte ich von einer gelben Schlange geträumt und war so dumm gewesen, ihr davon zu erzählen. Die Kombination unserer Träume hatte sie veranlasst, um 2 Uhr morgens bei mir und meinem Freund vor der Tür zu stehen. Dort hatte sie panisch verkündet, dass sie nicht tatenlos zusehen würde, wie ein Kind seiner Familie ihre Tochter ins Grab bringt. Meine Mutter hatte bereits einen Sohn verloren. Und so versicherte sie dem müden und überforderten zukünftigen Kindsvater, der im Bademantel vor ihr stand, dass sie den Fötus lieber eigenhändig aus mir herausprügeln würde, als ihre älteste Tochter mich zu Grabe zu tragen. Die einzige Möglichkeit schien anfangs zu sein, das Kind abzutreiben, wenn ich überleben wollte. Das vermittelte mir jedenfalls meine Mutter, und mein Vater wollte sowieso kein Großvater sein. 8 Tage und viele dramatische Szenen später, inklusive des Eintreffens meiner Tante Frieda aus den USA sowie einer Auntie aus Marseille, wurde jedoch beschlossen, dass ich einfach nach Kamerun fliegen solle, um dort Rituale im Wert von mehreren tausend Euro durchzuführen. Nicht nur die Tarotkarten, die meine Tante Frieda gelegt hatte und die meinen baldigen Tod zeigten, unterstützten die These meiner Mutter. Auch der untrügliche Instinkt der Auntie, die behauptete, mein Freund, dieser kleine blonde Mann, wolle mir nichts Gutes und würde mir langfristig nur Schmerzen und Trauer bringen, verunsicherten mich. Alle bestätigten meine Mutter, dass ich nach Kamerun musste, um dort Rituale vorzunehmen. Rituale konnten in meiner Familie alles sein, von kleinen und großen Festen zu besonderen Lebensereignissen, nach der Geburt eines Kindes oder irgendwas, um böse Augen abzuwehren. Ich erinnere mich an Geschichten von blutigen Ritualen, von Menschenopfern, von mythischen Orten und geheimnisvollen Ereignissen im Kamerun, die mir in meiner Kindheit erzählt wurden. Aber was davon wahr ist und was nicht, ich weiß es nicht. Auch wenn ich befürchte, meine Mutter veranstaltete dieses Theater, um mich zu kontrollieren, wie sie es bereits mein ganzes Leben wollte, war es mir insgeheim ganz recht, etwas Abstand von allem zu gewinnen, um mir darüber klar zu werden, wie ich dieses Leben gestalten möchte, jetzt, wo ein Kind dazu kommen würde. Und sicher ist sicher, ich liebe dieses Kind, also buchte ich den Flug. So fängt die Geschichte mit Isa an. Und Isa sitzt jetzt im Flugzeug, ihr ist hundeelend, sie ist schwanger. Und sie weiß eigentlich nicht so richtig, was auf sie zukommt und hat schon die wüstesten Fantasien, was da alles mit ihr passieren wird. Aber, wie gesagt, sie muss ein bisschen Abstand kriegen zu ihrer Mutter und auch zu ihrem Freund, zum Kindsvater. Und als sie in Kamerun aus dem Flugzeug steigt, wird sie aber ganz warmherzig von ihrer Großmutter und ihrer Urgroßmutter empfangen, die diese Rituale mit ihr durchziehen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Rituale beschreibt Mirjane Mahn so herrlich, ich musste wirklich zum Teil lachen, auch wenn man manchmal lieber den Kopf geschüttelt hätte. Aber es ist ja so, Isa will selber für sich wissen, also diese Rituale sollen ihr helfen, so im Muttersein und im Frausein anzukommen. Und das ist ganz wichtig für diese Frauen. Generationen von Frauen in Kamerun haben diese Rituale durchlebt und es bedeutet für alle Frauen dasselbe. Sie bekommen den Segen ihrer Ahnen, damit das Kind, das sie auf die Welt bringen werden, gesund auf die Welt kommt und ihre Schwangerschaft einfach gut und ruhig verläuft. Und was dann passiert, ist eigentlich etwas, was mich besonders fasziniert hat. Wir erleben Isa, die diese Rituale durchleben muss. Die sind wirklich manchmal haarsträubend. Sie muss zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, sie muss zum Beispiel in einem Hinterzimmer eines Internetcafés ein in einem Kräutersud getränktes Kleid, das ihre Großmutter in Auftrag gegeben hat, soll sie anziehen. Und es stinkt scheinbar fürchterlich nach diesen Kräutern. Es ist aber auch noch zu klein, weil sie mittlerweile ja schwanger ist und der Bauch schon ein bisschen da ist. Also wird es aufgeschnitten und sie soll eigentlich in diesem Kleid durch den Ort dann nach Hause laufen. Das stelle ich mir schon furchtbar vor. Aber Isa ist, die nimmt das wirklich alles an, denn ihre Großmutter und ihre Urgroßmutter, die sind so Also die wünscht man sich einfach. Die sind so liebevoll mit ihr und wissen genau, was für sie wichtig ist und was gut für sie ist. Und parallel dazu ist es nicht nur Isas Weg, den wir sehen, sondern es ist auch die Geschichte all der Frauen. Es wird nämlich die Geschichte von 5 Frauen erzählt, die von der Kolonialzeit bis in die heutige Zeit diese Familie geprägt haben, mit all dem, was sie erlebt haben. Die Deutschen, die als Kolonialisten dahin gekommen sind, die das Land ausgebeutet haben, die die Menschen ausgebeutet haben, die die Frauen misshandelt haben, die die Kinder getötet haben, die auch, ja, die Frauen sind schwanger geworden, die sie dann einfach weggeschmissen haben, quasi wie Müll. Und die Frauen, also die Frauen dieser Familie, die ich hier kennengelernt habe, die waren alle ganz stark. Die haben alle gewusst, dass sie das Beste für das Kind, was sie kriegen, machen werden und einfach alles auf sich nehmen werden. Und wenn man dann dazu noch die Geschichte Kameruns erzählt bekommt, also ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Und es ist auch so was, Issa sucht ja so ein bisschen ihre Wurzeln. Sie ist als Kind aus Kamerun nach Deutschland gekommen. Die Mutter hat einen Deutschen geheiratet. Sie ist nach Deutschland gekommen, um für ihre Tochter das Beste herauszuholen. Issa hat sich immer angestrengt, war Klassenbeste, hat versucht, immer ihren Weg zu gehen, auch schon als Kind, als Schulkind, hat viel aushalten müssen, Mobbing, hat sich beschimpfen lassen müssen, mit allem Möglichen, von ihrer Hautfarbe, ihrer Haare, egal was die Kinder dann gerade aufs Korn genommen haben. Und sie weiß eigentlich nicht so richtig, wo ihre Wurzeln sind. Sie ist in Deutschland, ist sie zu afrikanisch und in Afrika ist sie zu deutsch. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da so ein Riss in einem drinne ist, dass man so gar nicht weiß, wo man hingehört. Also ich kann es natürlich nicht nachfühlen, weil das mir natürlich nicht so geht, aber ich konnte es sehr gut nachempfinden, weil Miriane Mahn das unglaublich toll erzählt, mit viel Humor, ganz ernste Themen anspricht, die ich ganz wichtig halte, dass man da einen ganz anderen Blick auch mal drauf bekommt und dann eben im Vordergrund diese junge Frau stellt, die Mutter wird und das Frausein für sich natürlich auch bestärkt bekommt von ihrer Vorfahren. Und ihre Großmutter, die sagt auch dann, als sie merkt, wie zerrissen Issa eigentlich in sich drin ist, dann, das ist so was ganz Besonderes, finde ich. Sie sagt dann zu ihrer Enkelin quasi, du bist kein Opfer. In unseren eigenen Geschichten sind wir keine Opfer, Issa. Du musst in die Vergangenheit schauen, um die Gegenwart zu verstehen, damit du deine Zukunft gestalten kannst. Und das ist es eigentlich auch. Eigentlich für jeden Menschen, aber für Menschen, die aus anderen Ländern nochmal quasi woanders hinkommen und ja auch eine Heimat finden wollen, ein Zuhause finden wollen, sich wohlfühlen wollen, sich sicher fühlen wollen, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, denke ich mal. Und Miriane Mahn hat das wirklich unglaublich packend gemacht. Ich könnte euch noch so ein paar Stellen vorlesen. Ich habe in meinem Exemplar so viele Post-its an diesen ganzen Dingern, weil ich gedacht habe, diese Frauen, diese Großeltern, diese Generation von Frauen, die waren so stark, so klug auch. Da musste ich auch so ein bisschen an meine Großmutter denken. Das war auch so eine ganz kluge. Oh. Und die hat auch immer gesagt, lebe jeden Tag so, als wäre es ein ganz besonderer Tag, denn du kriegst ihn nur einmal und jedes Jahr nimm als Geschenk. Und das finde ich auch, ist ganz wichtig, dass man so Gedanken mitnimmt. Und in diesem Fall habe ich 5 starke Frauen kennengelernt, die so viel ausgehalten haben und so viel durchgemacht haben und trotzdem nicht die Freude am Leben und am Frausein und an allem verloren haben. Unglaublich schön. Und ich bin nach Kamerun gereist. Da war ich auch noch nie. Es war echt super. Und wie gesagt, eine ganz andere Kultur kennengelernt. Und das ist einfach, ich habe irgendjemanden mal von diesem Buch erzählt und habe gesagt, das musst du einfach lesen. Das ist der Knaller. Mhm. Das ist es auch. Miriane Mahn hat ein unglaublich tolles Buch geschrieben. Und ich hoffe, dass ich von dieser Autorin noch mehr lesen werde. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen und ich kann es euch wärmstens empfehlen. Ich hoffe, das habt ihr gemerkt.
Nö, gar nicht. Ja, und wir kommen jetzt.
Jetzt kommt Janina.
Jetzt kommt leider der Stimmungsdämpfer, Leute. Ich muss sagen, wie es ist, von einer wirklich absoluten Sympathieträgerin, kann man ja eigentlich nur sagen. Kommen wir jetzt zu einem Buch, das sehr unbequem ist, das ein sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht richtig herausfordert, aber das einen fordert auf jeden Fall. Und zwar ist es ein Buch mit einem Thema, was mit mir eigentlich gar nichts zu tun hat, womit ich auch eigentlich nichts zu tun haben möchte. Aber ja, ich habe das erste...
wenigen Menschen.
Genau, ich habe das erste Kapitel hier gelesen in der Buchhandlung und ich fand irgendwie die Sprache so faszinierend, dass ich dachte, ach komm Janina, gib dem mal eine Chance, lese da mal rein. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und ich habe es zu Ende gelesen. Da war ich mit der guten Carola zusammen bei einem Büchertisch. Mhm. Und während die Veranstaltung lief, saßen wir so da und haben gelesen. Und ich bin damit fertig geworden und ich habe dieses Buch in meinen Schoß gelegt. Und dann saß ich da so 5 Minuten und musste erstmal in den Orbit starren, weil ich einfach, ich konnte das nicht so richtig verarbeiten. Und es ist so ein Buch, das hat mich auch wirklich lange, lange noch beschäftigt. Es beschäftigt mich auch immer noch. Ja, und ich fange vielleicht mit dem Titel an, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Und zwar ist es Trophäe von Ger Schöters. Ist erschienen bei Zschollnay und es wurde übersetzt von Lisa Mensing. Ger Schöters ist eine flämische Autorin. Sie hat für dieses Buch unter anderem den Literaturpreis Sabam for Culture bekommen. Und dieses Buch hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Man kann es nicht anders sagen. Es geht, wie gesagt, um ein Thema, mit dem ich nichts am Hut habe. Es geht nämlich um Großwildjagd. Und Protagonist dieses Buches ist der unsympathischste Mensch, den man sich so fast vorstellen kann eigentlich. Und zwar ist sein Name Hunter White. Diejenigen unter euch, die Englisch können, wissen, Hunter ist der Jäger und White ist weiß und genau das ist Hunter auch. Hunter White ist ein weißer amerikanischer Mann und er hat ein ganz großes Hobby und das ist die Großwildjagd. Also sein Geld verdient er mit Wertpapieren, also mit Illusionen quasi. Und um sich wie so ein richtiger Mann zu fühlen und sich der Natur nahe zu fühlen, ist er eben Jäger. Er jagt schon seit seiner Kindheit. Sein Großvater war großer Jäger und hat ihn da so mit rangeführt. Und die Großwildjagd ist sein großes Hobby. Und sein liebster Spielplatz auf der Welt ist natürlich Afrika.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, genau. Und zwar bewegen wir uns so im Raum zwischen Namibia und Botswana so ungefähr. Ja, und wir begleiten ihn auf einem Jagdtrip. Und zwar ist das für ihn ein ganz besonderer Jagdtrip, denn er will seine Big Five vollmachen. Das sind die 5 großen Tiere Afrikas und ihm fehlt nur noch das Spitzmaulnashorn. Und er hat seit Jahren denselben Tourguide, der das mit ihm immer organisiert. Und er hat seine Lizenz dafür gekauft, hat wahnsinnig viel Geld dafür hingeblättert und ist jetzt auf dieser Jagd nach seinem Spitzmaulnashorn. Und dann passiert das, ja, was eigentlich sein allergrößter Albtraum ist, nämlich kommen ihm Wilderer zuvor und schießen sein Spitzmaulnashorn quasi vor seine Nase tot. Und er ist natürlich wahnsinnig wütend. Der große weiße Mann. Und ja, er ist wütend und er ist enttäuscht natürlich, weil man weiß auch, es wird so schnell, kriegt er keine neue Lizenz, weil eben die Regierung nur Lizenzen für Tiere vergibt, die nicht mehr zur Arterhaltung beitragen, die nicht mehr relevant sind für den genetischen Pool. Und er weiß, das wird jetzt erstmal nichts mehr. Und dann hat er ja aber noch seinen guten alten Freund Van Heeren, seinen Tourguide. Und der fragt ihn, ob er dann nicht vielleicht die Big Six machen möchte.
Als du das erste Mal erzählt hast, habe ich gedacht, ich kann mir vorstellen, was die Big Six sein werden.
Genau, man kann sich das vielleicht schon denken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es, als ich das Buch neulich vorgestellt habe, habe ich es gar nicht erzählt. Die meisten von euch können sich wahrscheinlich schon denken, es ist das gefährlichste Raubtier dieses Planeten, sage ich mal nur. Und ja, damit beginnt eine Jagd, die ist wie keine andere. Und dieses Buch zieht einen wirklich absolut in seinen Bann. Also erstens mal ist es die absolut großartige Sprache, die Ger Schöters hier findet. Also man sitzt wirklich im Kopf von Hunter White im afrikanischen Busch, also wie sie diese die Tier- und die Pflanzenwelt und alles beschreibt, aber auch was in Hunter White selbst vorgeht, das ist wirklich, das entwickelt so einen Sog, dass man wirklich, also man guckt nicht von außen auf diesen Charakter, sondern man ist wirklich mit ihm in seinem Kopf. Und jetzt kommt das Perfide an der ganzen Sache. Dadurch, dass wir in seinem Kopf sind und das erfahren, was er erfährt, ja, kommen unsere klassischen Moralvorstellungen so ein bisschen ins Wanken, würde ich fast schon sagen. Mhm. Denn Hunter White sieht sich zum Beispiel, er sieht sich ja als Jäger. Er sieht sich aber auch, obwohl er ja Großwildjäger ist, ganz abseits von diesen ganzen anderen Jägern, die dann mit ihren toten Tieren posieren und so. Also er ist da natürlich ganz anders und er hat Respekt für das Tier. Und
natürlich.
Natürlich. Und wir erfahren aber zum Beispiel auch von der Situation in Namibia, Botswana für die einheimische Bevölkerung. Für die Sun oder auch Bushmen, wie sie früher mal genannt wurden. Inzwischen sagt man eher Sun. Das ist der politisch korrektere Begriff für diese Volksgruppe, die eigentlich schon seit Jahrhunderten in diesen Steppen leben und von der Jagd leben, von der Ausdauerjagd. Und die aber aufgrund von Bodenschätzen von ihrem Land vertrieben wurden und die jetzt langsam wieder in einem sehr schweren, schwierigen Prozess wieder dort angesiedelt werden, aber auch nur auf viel zu kleinen Flächen eigentlich für ihre Lebensweise jagen dürfen. Und das Perfide an der ganzen Sache ist, dass Menschen wie dieser Großwildjäger Hunter White sind diejenigen, die diesen Menschen dieses Leben überhaupt wieder ermöglichen. Denn zum Beispiel durch dieses Geld, was sie für diese Lizenzen bezahlen, werden Schulen finanziert und wird Land gekauft, auf dem sie dann wirklich leben können, wie sie es eigentlich ja gewohnt sind und wie es eigentlich auch ihr gutes Recht ist. Mhm. Und so kommt man gerade mit seinen westlichen Moralvorstellungen sehr ins Wanken. Mhm. Und das denkt man zu Anfang gar nicht, weil wenn man diese ersten Kapitel liest, dann denkt man, okay, ich weiß genau, wo ich stehe, ich weiß auch genau, was Hunter White für ein Mensch ist und ich weiß auch, was richtig ist und was falsch an dieser Geschichte. Mhm. Und je weiter diese Geschichte erzählt wird und je mehr wir auch zum Beispiel aus der Perspektive der Sun erfahren, wie sie das Ganze sehen, diese Jagd, die dann stattfindet, das ist so, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, es ist so perfide und es macht sowas mit im Kopf mit einem, was man gar nicht so richtig glauben kann. Und das passiert so schleichend und man ertappt sich immer wieder dabei, dass man an einer oder der anderen Stelle auf einmal denkt, ja nee, aber eigentlich ist das jetzt an der Stelle, komme ich da mit meinen Moralvorstellungen so nicht weiter. Vielleicht muss ich das mal überdenken. Und im Moment danach ist man direkt wieder so, was denkt man hier eigentlich gerade? Also es ist ja komplett bescheuert, was da gerade passiert, das geht nicht. Und es ist wirklich ein Buch, das muss man einfach gelesen haben. Ich will auch gar nicht noch mehr über den Plot irgendwie verraten, weil es wirklich ein Erlebnis ist und es ist ein Buch, was einen wirklich sehr, sehr nachdenklich zurücklässt. Und was sich natürlich auch um so Themen dreht, wie die Folgen des Kolonialismus. Und es ist wirklich großartig. Also es ist bisher mein Lesehighlight dieses Jahr. Und ich weiß auch nicht, ob noch ein anderes Buch kommen wird, was da dran kommt. Weil es hat mich echt umgehauen. Und ich habe damit einfach auch, ich habe damit ja nicht gerechnet. Ich dachte, ach ja, lies mal so ein bisschen rein. Vielleicht ist es ja ganz spannend geschrieben, vielleicht ganz nett. Und dann saß ich da und war einfach nicht mehr fähig, an irgendwas anderes zu denken für 3 Tage. Also wirklich absolut großartig. Deshalb möchte ich es euch gern empfehlen, auch wenn es keine leichte Kost ist. Aber ihr müsst es einfach alle lesen. So. Also, es ist die Trophäe von G.S. Schöters. Einfach lesen. Ist großartig, schrecklich, toll.
So. Also, ich werde es auf jeden Fall lesen. Es liegt bei mir schon ganz oben.
Ja, hoffentlich.
Aber wir haben ja ganz oft so ein bisschen das gleiche Empfinden für Bücher und entdecken oft gleichzeitig so tolle Sachen, wo man sich dann auch mit anstecken kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also, das waren unsere 6 Empfehlungen, unsere Big Six.
Unsere Big Six, ja.
Die hoffentlich niemanden das Leben kosten.
Nee.
Nein. Vielleicht eine schöne Mischung,
würde
ich mal sagen. Wenn ich so über den kleinen Stapel gucke, denke ich mal, ist
vielleicht,
glaube ich,
für jeden
das dabei, auf das man sich einlassen kann oder wo man vielleicht auch noch mal so ein Lieblingsbuch entdeckt oder so ein Thema entdeckt, womit man sich beschäftigen möchte. Und ich weiß, also für uns weiß ich schon mal, dass wir uns gegenseitig angesteckt haben.
Ja.
Den Salman Rushdie lese ich gerade, da muss ich nur noch ein paar Seiten.
Ja, das Issa liegt bei mir noch ganz oben auf dem Stapel. Tatsächlich zu Hause.
So ist das hier. Es erscheinen ja schon wieder, oder es kommen ja schon wieder die Ankündigungen für den Herbst und den Winter. Und Ihr merkt schon, also der Lesestoff geht uns zumal nicht aus, euch vielleicht jetzt auch nicht. Vielleicht haben wir euch ein bisschen inspirieren können. Ja. Geht mal in eure Lieblingsbuchhandlung oder in eure Bibliothek, wo auch immer ihr stöbern geht. Guckt euch die Bücher einfach mal an und vielleicht ist das ein oder andere auch dabei. Wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Lesestunden und sagen, können euch schon mal verraten, dass im nächsten Podcast die Buchhändlerinnen aus der Buchhandlung Schweizer Fachinformation dran sind. Mhm. Wir können euch noch nicht verraten, was die genau machen.
Besprochen wird, was passiert.
Auf jeden Fall haben die bestimmt auch wieder den ein oder anderen tollen Buchtipp für euch dabei.
Bestimmt.
Und und wir hören uns dann einfach wieder im August.
Ja.
Mal sehen, was wir uns bis dahin einfallen lassen.
Genau, mal schauen,
haben.
Was wir machen. Lasst euch überraschen.
Und also, viel Spaß.
Viel Spaß.
Und schreibt uns ruhig mal.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.